Ich glaube, wir haben in diesem Jahr eine ganz intensive Osterzeit erlebt. Wir wissen ja, dass mit Pfingsten die Osterzeit dann auch zu Ende ist und jetzt beginnt die Trinitatiszeit. Wir haben erlebt, Jesus ist auferstanden, wir haben es gehört. Wir haben eine Predigt gehört über die Emmaus-Jünger, wie Jesus ihnen nach der Auferstehung begegnet ist. Und wir haben von dem Ostersonntag gehört, von dem Abend, wie Jesus seinen Jüngern begegnet ist am Abend. Empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Und heute feiern wir Pfingsten. Und wir haben die Pfingstgeschichte gerade gehört. Vielleicht haben wir die zum ersten Mal wirklich in vollständiger Länge gehört. Wie der Geist Gottes ausgegossen wurde auf die Jünger. Vielleicht sagt jetzt der eine oder der andere von euch, Moment mal, wann haben die Jünger denn dann den Heiligen Geist bekommen? Zu Ostern oder zu Pfingsten? Als Jesus seine Jünger angehaucht hat, empfangt den Heiligen Geist, da haben sie genau in diesem Moment die Erfahrung gemacht. Nämlich, dass sie in diesem Moment den Heiligen Geist empfangen haben. Die haben eine Geisterfahrung gemacht. Die Erfahrung, dass sie gerettet sind. Paulus schreibt im Römerbrief, im 10. Kapitel, den 9. Vers, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Was will ich damit sagen? Erst jetzt, zu Ostern, konnten die Jünger ja erst an die Auferstehung glauben. Jesus war ja noch nicht auferstanden vorher, der war ja auch erst gekreuzigt. Und ich denke, hier zu Ostern erlebten sie die Wiedergeburt, ihre Wiedergeburt. Und sie bekamen durch den von Jesus eingehauchten Geist neues Leben, das ewige Leben. Leben, das Sünde, Satan, Tod und Grab überwinden kann. Und sie sind gerettet. Und trotzdem hält Jesus noch weitaus mehr für seine Jünger bereit. Lukas 24, 49. Vor seiner Himmelfahrt, da sagt er, ich werde euch Gottes Heiligen Geist geben. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werdet. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, auf der ganzen Erde. Und das ist dann ja auch passiert zu Pfingsten. Wir haben die Pfingstgeschichte gehört. Da haben sie die Erfahrung gemacht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, mit seiner Kraft, mit der Kraft. Am Ostersonntag bekamen die Jünger von dem auferstandenen Jesus den eingehauchten Geist und das Ergebnis war Leben. Am Pfingstsonntag bekamen die Jünger den vom aufgefahrenen Jesus ausgegossenen Geist. Und das Ergebnis war Kraft. Wie ist das bei uns? Welche Erfahrungen machen wir? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Nun denke ich, das ist schon ziemlich unterschiedlich wahrscheinlich bei uns. Deshalb kann ich eigentlich auch nur von mir erzählen. Jeder hat also seine eigenen Erfahrungen gemacht, seine eigene Geschichte. Ich habe als Jugendlicher die Bekehrung erlebt. Und die Wiedergeburt. Und ja, ich glaube, dass ich ab diesem Zeitpunkt auch gerettet war oder gerettet bin. Trotz meiner Krisen, trotz meines Versagens, immer wieder Versagen, Versagen, Versagen. Der Heilige Geist war für mich nicht so greifbar oder fassbar. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Versteht ihr? Vater und Sohn Gott und Jesus, damit konnte ich was anfangen. Aber dass da noch jemand Drittes war, der genauso wichtig ist, dass da noch mehr als Leben ist, dass da Kraft ist. Die Jünger haben 7 Wochen gebraucht, diese Erfahrung zu machen, von Ostern bis Pfingsten. Manche bekommen es an einem Tag, vielleicht die, die zu Pfingsten zum Glauben gekommen sind, an Jesus Christus getauft wurden und wahrscheinlich den Heiligen Geist sofort in voller Kraft bekommen haben. Nicht nur das neue Leben, sondern auch die Power. Ich habe ein wenig länger gebraucht. Ich habe 30 Jahre gebraucht. Aber dann durfte ich das Wirken des Geistes erleben. Und er hat mich gepackt, dieser Geist. Der Dritte im Bunde der Dreifaltigkeit. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Das einfach nur mal so vorab. Ich habe mich gefragt, was haben die Jünger gemacht in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Die Apostelgeschichte, die erzählt uns ja davon. Nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren war, vom Ölberg, sind sie wieder vom Ölberg nach Jerusalem zurückgegangen und sind dort, wir haben es gerade schon gehört, Bruni hat es gesagt, im oberen Stockwerk eines Hauses kamen sie zusammen, regelmäßig. Und sie waren dort zusammen, um zu beten. Sie kamen regelmäßig zusammen, um gemeinsam zu beten. Über diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird in der Apostelgeschichte gar nicht so viel erzählt. Ziemlich trocken berichtet, so normal, so alltäglich, so praktisch. Sie hatten eine Mitgliederversammlung und haben einen Apostel gewählt. Okay, darauf möchte ich heute gar nicht so eingehen. Aber ich habe mich gefragt, wie sah es in den Jüngern aus? Sie hatten die Kreuzigung erlebt, das Ende aller Hoffnung, all ihrer Pläne. Und dann die Auferstehung, Jesus lebt, es geht weiter, die Freude, neues Leben. Aber Jesus verlässt sie wieder. Und dann sehen sie, wie er zum Himmel aufgehoben wird. Okay, und jetzt werden sie ein Apostel. Nein, ich denke, da ist viel mehr zwischen den Zeilen, was wir herauslesen können. Die Jünger trafen sich in diesem Haus dort, nicht um sich zu verstecken, nicht um sich zu verbergen. Sie waren nicht gelähmt von Trauer und Angst und Hoffnungslosigkeit. Es war nicht so eine Situation, wie sie das nach der Kreuzigung erlebt haben, wo sie sich versteckt haben, abgeschottet haben, nicht mehr aus noch ein wussten und vielleicht selbst Todesangst hatten, weil sie ja zu dieser engen Gruppe um Jesus gehört haben. Insbesondere Petrus, der hat ja so seine besonderen Erfahrungen gemacht im Hof des hohen Priesters. 3-mal hat er Jesus verleugnet, dann krähte der Hahn. Und dann wird Jesus von den Soldaten an ihm vorbeigeführt und die Blicke, die treffen sich. Und Petrus fängt an, jämmerlich zu weinen. Jämmerlich. Es gab keine Lösung, keinen Ausweg. Irgendwie war an dieser Stelle Schluss, Ende, aus und vorbei. Resignation, gelähmt sein. Aber nach Jesu Auffahren in den Himmel, im Lukas-Evangelium steht, voller Freude kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Lukas 24, Vers 52 ist das. Leute, eigentlich war es die gleiche Situation, da hat sich doch gar nicht so viel verändert. Ich meine, da gab es diese Gerüchte um die angebliche Auferstehung Jesu, das war doch genauso gefährlich, das war doch gefährlich. Verschwörungstheorien. Trotzdem, sie haben sich getroffen, sie haben sich nicht mehr versteckt. Und wir lesen, da waren teilweise 120 Leute in dem Raum. Das muss man sich mal überlegen. 120 Leute, die können da nicht so heimlich da sich zusammentreffen. Nichts für Leute mit Platzangst, habe ich gedacht. Ja. Also, die so eher diese engen Räume wirklich meiden. Aber sie haben sich getroffen, sind zusammengekommen, um zu beten. Und dann steht hier auch im Lukas-Evangelium, und immer wieder gingen sie in den Tempel und lobten und dankten Gott. Und das war auch öffentlich. Die sind da öffentlich gegangen. Die haben sich nicht mehr verkrochen. Aber ich denke, neben der Freude war da auch noch so eine gespannte Erwartung auf etwas Positives, auf etwas Besonderes, auf etwas, eine Erwartung, die, da war nicht das Vielleicht, sondern da war, das war das Gewiss im Hintergrund. Gewiss, mit absoluter Sicherheit wird etwas passieren. Warum? Weil der Herr es gesagt hat. Da war keine Resignation mehr da. Ja, der Herr ist weg, der ist aufgefahren, der Geist ist noch nicht da, auf jeden Fall die Kraft ist noch nicht da. Aber es war doch für die Jünger abrufbar, was Jesus gesagt hatte und was er sie während der 3 Jahre auch gelehrt hatte. Was der eine nicht mehr wusste, wusste vielleicht der andere, der hatte das noch auf der Festplatte. Und Jesus hatte ja auch gesagt, dass wenn er den Tröster schickt, wenn er den Heiligen Geist schickt, dass er sie daran erinnern wird. Das wird wieder zurückkommen, das wird wieder zurückkommen. Und der Geist wird es auch erklären und sie werden es verstehen. Gottes Geist wird erklären und aufschließen. All diese Worte, all diese Erinnerungen, all seine Verheißungen konnten sie sich jetzt wirklich deutlich machen. Immer wieder gegenseitig sich daran erinnern und ermutigen. Und trotzdem war mit Sicherheit noch so ein bisschen Durcheinander auch da, was vielleicht noch nicht so einzuordnen war. Ein paar Fragezeichen. Jesus hatte sie angehaucht an Ostern. Nehmt hin den Heiligen Geist, hatte er gesagt. Immer wieder hat er ihnen gesagt, sie werden nicht alleine sein. Er wird ihnen den Tröster schicken. Und ich denke, das wird die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, die Jünger bewegt haben. Diese Spannung, wie wird es sein? Wie wird er sein? Der Geist, dieser Kraftgeist. Aber die Gewissheit, er wird mit Sicherheit kommen. Und sie halten daran fest, was Jesus ihnen vor seiner Himmelfahrt gesagt hatte. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Das soll zuerst in Jerusalem verkündigt werden. Ihr selbst seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis die Kraft von oben kommt, bis ihr sie empfangen werdet. Warten ist angesagt, aber aktives Warten. Nicht, nein, dann lass uns mal warten, wir setzen uns jetzt mal hin, legen die Hände in den Schoß und warten mal, was kommt. Nein, sondern fangen wir schon mal an. Beten ist angesagt. Und denk mal zurück, wir haben den Gebetssonntag gehabt, Rogate. Da haben wir eine Predigt auch über das Beten gehört. Ja, spannendes Warten ist angesagt. Und mit diesem sich sicher sein, dass der Geist kommen wird. Und deshalb auf Empfang sein. Augen offen, Ohren auf, Herzen auf, Gedächtnis einschalten. Und der mutmachende Austausch darüber, was hat Jesus uns zugesagt über diese Kraft. Wie sieht das bei uns heute aus? Ist bei uns auch Warten angesagt auf den Heiligen Geist? Wir sind hier zusammengekommen. Warten wir? Haben wir überhaupt Erwartung? Warten wir auf den Heiligen Geist? Ich würde sagen, nein. Warum? Wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Da müssen wir nicht mehr drauf warten. Bist du ein Jünger Jesu? Dann hast du den Heiligen Geist in dir. Du hast die Kraft in dir. Du hast Anteil an der Vollmacht, die vom Vater kommt. Ich habe manchmal den Eindruck, wir warten auf etwas, was schon da ist. Ich muss es wissen, ich habe 30 Jahre lang gewartet. Und mir war es nicht mal bewusst. Das ist der Unterschied. Die Jünger lebten mit der Gewissheit, sie werden den Geist bekommen. Und wir dürfen in der Gewissheit leben, dass wir ihn haben. Du sagst, du spürst nichts von der Kraft, von der Vollmacht. Dein Geist will dich immer wieder in die Tiefe, in die Traurigkeit ziehen. Du lässt dich beeinflussen von schlechten Botschaften, die du empfängst. Du bist zu schlecht. Gott kann dich gar nicht gebrauchen. Du bist ein Loser. Habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Zweifel machen sich breit, Anfechtung macht sich breit. Ich kann dir nichts anderes sagen, als dass Kinder Gottes den Heiligen Geist haben. Und du hast Anteil an der Vollmacht. Niemand kann den Heiligen Geist in dich hineinbeten. Niemand. Er ist bereits da. Aber du kannst etwas tun. Du, nur du allein. Bring all deine Ängste zum Kreuz. Bring deine Zweifel zum Kreuz. Deine Anfechtungen zum Kreuz. Bitte den Heiligen Geist, dass er sich in dir bezeugt. In dir bezeugt. Öffne dich ihm. Erwarte sein Wirken in dir. Erlaube dem Heiligen Geist aber auch, dass er handlungsbevollmächtigt ist. Dass er handlungsbevollmächtigt ist von dir. Gib ihm Raum in dir. Übertrage ihm die Regierungsgewalt. Hör auf damit, alles selbst unter Kontrolle haben zu wollen. Und nimm die Vollmacht, die dir der Vater durch den Heiligen Geist gibt, in Anspruch. Und glaube den falschen, schlechten Botschaften. Glaube ihnen nicht. Die sind unwahr, das sind Lügen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Weißt du, es geht auch nicht darum, dass irgendjemand dir irgendwas einredet. Sondern wir müssen auf Empfang sein, wir dürfen auf Empfang sein und hören, was der Geist uns sagt. Wir müssen uns selber nichts einreden, sondern wahrnehmen. Wahrnehmen, wie der Geist spricht. Was sagt mir der Heilige Geist? Ich habe mal eine ganz kurze Zusammenfassung gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, Römer 8 zu lesen. Römer 8, das ganze Kapitel. Da steckt so viel drin. Vielleicht heute Nachmittag, wenn das Wetter nicht so gut ist. Kaffee und Kuchen. Und dann sagt er, draußen, nach draußen können wir nicht gehen, gucken wir mal, was in der Kiste ist. Nee. Lest mal Römer 8. Er, der Heilige Geist, sagt mir, was der Vater sagt. Der Vater redet nämlich durch den Heiligen Geist. Der Vater sagt mir im Geist, durch den Geist, wer wir sind. Gottes Geist gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Du bist Sohn, du bist Tochter des Vaters, du bist geliebt. Der Vater gibt uns im Heiligen Geist Kraft. Der Geist Gottes hilft uns in allen Schwächen und Nöten. Er führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Jetzt können wir zu Gott kommen und können sagen, aber lieber Vater, aber lieber Vater. Das ist die Wahrheit. Glaube diesen Wahrheiten. Glaube dem Geist der Wahrheit. Jesus ist beim Vater. Zu Pfingsten haben die Jünger den Heiligen Geist bekommen. Und nicht nur die Jünger, sondern der fiel auf alle, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Und die an ihn als Sohn Gottes, den Erlöser, glaubten. Und das gilt auch uns. Das gilt auch dir und gilt auch mir. Auch jetzt und heute. Auch wenn es vielleicht schon lange du das noch nicht registriert hast. Du musst nicht 30 Jahre warten wie ich. Wir haben es in der Pfingstgeschichte gehört. Der Heilige Geist kam mit Macht. Als Brausen, als Sturm, als Feuerflammen wird er beschrieben. Als besondere Manifestation. Die Aposteln, die fingen an, in fremden Sprachen zu sprechen. Auf jeden Fall so, dass die verschiedenen Nationalitäten sie auch verstanden haben, was die Jünger sagten. Sie erfüllten den Auftrag Jesu, seine Zeugen zu sein. Ja, und es ist natürlich klar, wer sonst als Petrus kann das Wort ergreifen, ja, und predigen. Er hat die persönliche Berufung von Jesus bekommen, Menschenfischer zu sein. Und dann Jesus Schafe zu weiden, Evangelist und Hirte zugleich zu sein. Petrus, und er lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Und es geht ihnen zu Herzen, haben wir gehört in der Apostelgeschichte. Sie sind tief betroffen und sie fragen, und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage ihres Lebens, die die Menschen damals stellen konnten, was müssen wir tun? Obwohl wir immer sagen, wir müssen ja gar nichts tun, alles macht ja Gott, ja, das stimmt. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein, diese Frage wirklich auch zuzulassen. Apostelgeschichte 2, Vers 38. ändert euch und euer Leben. Wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das hat Petrus gesagt. Und viele Zuhörer glaubten und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen. Du sagst, du hast Jesus angenommen, aber du hast die Kraft nicht. Vielleicht bist du auch sogar getauft und hast die Kraft nicht. Da kommt mir so ein Gedanke und der gilt vielleicht dir. Mir gilt er auf jeden Fall. Weil ich so lange gebraucht habe. Vielleicht hast du keine Buße getan. Bist nicht umgekehrt. Und läufst immer noch in die falsche Richtung. Oder bist einfach stehen geblieben. Wir haben am letzten Sonntag gehört, der Sohn hatte die Entscheidung getroffen. Umkehr. Buße heißt Umkehr zum Vater. Und der Vater stand da mit offenen Armen. Mir ist so dieses Bild gekommen. Da ist der Sohn bei den Schweinen. Und jetzt kehrt er um. Und geht zum Vater. Und der steht da mit offenen Armen. Vielleicht sagst du, du hast nicht genug Buße getan. Ich habe mir gedacht, nicht genug Buße getan. Man kann entweder Buße tun oder nicht. Man kann umkehren oder nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich stehe jetzt bei den Schweinen. Treffe die Entscheidung, ich will zum Vater. Das ist nicht genug. Wenn ich jetzt weitergehe, komme ich zur Heizung hin. Wenn ich hier ein Stückchen weitergehe, komme ich da hinten zum Abgrund. Wenn ich hier hingehe, komme ich dahin. Aber ich komme nicht zum Vater. Und ich weiß das überall in den Ecken. Überall in den Ecken auch jemand steht. Vielleicht Götzen, Süchte, Dämonen, Ersatzbefriedigung, Buddhas, Geld, vielleicht die Karriere. Und die stehen alle da mit offenen Armen und wollen dich vereinnahmen. Es ist so wichtig, dass wir wirklich ganze Umkehr machen, dass wir uns ganz umdrehen und zu Gott hin, zum Vater zurück. Okay, aber noch einmal, wenn du zu Jesus gehörst und den Herrn angenommen hast und glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, so haben wir das gehört, dann hast du den Heiligen Geist, dann bist du gerettet. Und wenn du dich fragst, welche Erfahrungen machst du mit dem Heiligen Geist, es muss nicht diese große Manifestation sein mit Flammen und mit Brausen und Sturm und was auch immer. Das kann sein, das kann passieren, ja. Und das wäre natürlich gut und toll, wenn das auch passieren würde, wenn wir das erleben würden direkt. Vielleicht werden wir es noch erleben. Aber es könnten auch die kleinen Geisterfahrungen sein. Die sind genauso spektakulär. Dass ich nach 30 Jahren kennenlernen durfte, dass er schon immer da war, der Geist. Ich glaube, bei mir traf das zu, was ich gerade erklärt habe. Aber dass ich den Geist dann erkennen durfte, nach 30 Jahren, das ist spektakulär, Leute. Ich habe euch schon einmal erzählt von meiner Krise, die ich monatelang wirklich mitgeschleppt habe. Und ich wusste, da musste was geklärt werden. Und ich hab schon aufgegeben. Ich wollte aufgeben, endgültig aufgeben. nicht mehr gewagt, nach oben zu gucken, in den Himmel oder wo auch immer, weil ich dachte, da ist Gott und der schaut mich an und ich konnte ihm nicht in die Augen blicken. Ich glaube, in diesem Moment hat Gott den ganzen Himmel mobil gemacht. Für mich den ganzen Himmel mobil gemacht. Den lassen wir nicht gehen, den holen wir uns wieder. Heiliger Geist, mach ihm das klar und sag ihm, dass er wertvoll ist. Trotz allem, zeig ihm, was er tun soll. Zeig ihm, dass er dich hat. Von jetzt auf gleich wusste ich es. Dann auf einem Heilungsseminar. Geschwister standen um mich herum und haben plötzlich in Sprachen gebetet. Und ich dachte, was ist das jetzt? Und dann habe ich mich plötzlich total geborgen gefühlt. Obwohl das so ungewohnt war. Total geborgen gefühlt. Und ich habe Selbsterkenntnis bekommen und Erkenntnis darüber bekommen, wie groß Gott ist. Das kann man gar nicht beschreiben. Dass ich Heilung erlebt habe mit meiner Schulter. Ich weiß, ihr habt das alles schon 2-3 Mal gehört. Ich sage es immer wieder. Warum? Weil wir haben den Auftrag. Wir haben den Auftrag zu bezeugen, was wir erlebt haben mit Jesus. Dann ein Bruder gebetet und schon konnte ich meinen Arm bewegen und deshalb kann ich die jetzt auch immer hochmachen beim Lobpreis. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Dass ich in Sprachen beten darf, zur eigenen Erbauung, wenn ich keine Worte finde und der Heilige Geist das bei Gott übersetzt und gemeinsam mit 1000 Männern auf der Männerkonferenz in Sprachen, mit Liedern, den Sprachengesang, Gott die Ehre geben darf. Himmelsmusik ist das. Ich erzähle es ja nicht nur hier, ich erzähle es ja auch woanders. Wisst ihr, da sagten mir einige Leute, als ich davon erzählt habe, naja, das ist ja gut, dass du da damals noch die Kurve gekriegt hast. Und sie sprachen von Selbstheilung. Dann haben sie gefragt, ob ich schon mal beim echten Schalke-Spiel gewesen wäre im Stadion, ob ich das mal erlebt hätte, diese Stimmung. Besser geht's gar nicht, haben sie gesagt. Das sind schon 1000 Männer gegen 70.000 Schalke-Fans. Ich bekomme ein tiefes Erbarmen mit ihnen, weil ich merke, sie kennen den Heiligen Geist nicht. Sie können damit nichts anfangen. Wir machen die Erfahrung morgens beim Beten hier im Gebetshaus und ich glaube auch in anderen Gebetsgruppen, die anderen Gebetsgruppen machen ähnliche Erfahrungen, dass Gebetserhörungen erlebt werden, dass sich manchmal Dinge, Probleme, die wir morgens umbetet haben, sich den Tag über auflösen. Es ist doch der Heilige Geist, der da wirkt. Das ist doch nicht Zufall. Dass die Ältesten, die Gemeindeleitung, dass sie hört, dass sie hinhört, was der Geist sagt, welche Schritte sie dran gehen sollen und dass sie das umbeten und dann auch umsetzen und nicht ungeduldig werden und dass einige Schritte auch mitgegangen werden von der Gemeinde. Wir machen doch auch Geisterfahrungen persönlich. Du machst doch auch deine Erfahrungen. Geh mal in dich hinein, überleg mal. Vielleicht könnt ihr euch ja gleich beim Kaffee darüber unterhalten und euch gegenseitig austauschen. Wir machen auch Geisterfahrungen in der Gemeinde. Und ihr wisst ja, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, die Braut Christi. Wenn wir uns dem Geist öffnen, unser eigenes zurücknehmen und ihn machen lassen, unsere Kontrolle aufgeben und ihm die Kontrolle geben, uns gegenseitig ermutigen, wenn wir uns unsere Geisterfahrungen wirklich mitteilen und uns daran erinnern, das Musikteam, das darf jetzt schon nach vorne kommen. Ich darf dir zusagen, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden, dann hast du neues Leben. Und für alle, die sich jetzt nicht noch unsicher sind, ob der Geist in ihnen ist, weil sie keine Erfahrungen machen, vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben, und für alle, die noch mehr wollen, weil da noch so viel mehr da ist, die das wissen, die noch mehr Kraft wollen, und für alle, die eine neue Sehnsucht nach dem Heiligen Geist haben Und für alle, die vielleicht zum ersten Mal ihr Leben Jesus übergeben wollen, die zum ersten Mal Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. Ich spreche jetzt gleich ein Gebet. Und du darfst gerne auch die Augen schließen, darfst innerlich mitbeten und dein persönliches Amen dazu sagen. Ich lasse immer etwas Zeit, damit du die Möglichkeit hast, vielleicht auch eigene Formulierungen zu finden. Gottes Geist, wirke unter uns. Du Heiliger Geist des lebendigen Gottes, durch den Glauben darf ich jetzt dankbar erkennen, dass du in mir gegenwärtig bist. In der Tiefe meines Wesens, tiefer als alle meine Gedanken, tiefer als alle meine Gefühle, tiefer als mein Wille, hast du Wohnung genommen. Ich preise dich. Ich bete dich an. Ich liebe dich. Ich danke dir, dass du dich so tief herabgelassen und zu meinem Leib, zu deiner Herberge gemacht hast. Ja, dass du meinen Leib deinen Tempel nennst. Vor allem danke ich dir, dass du mir den Herrn Jesus Christus, meinen Heiland, geoffenbart hast und mir alle Segnungen seines Sühnetodes zugeeignet hast. Ich möchte mich heute mit meinem ganzen Leben ganz deiner Führung anvertrauen. Du darfst mich leiten und auf jegliche Gelegenheit vorbereiten, deine mächtige Kraft zu erfahren. Ich erlaube dir, mich über die Grenzen meiner Erfahrung zu führen und mein Leben von Grund auf zu verändern. Ich erlaube dir, mich von Veränderung zu Veränderung und von Kraft zu führen. Wenn nur der Wille des Vaters an mir erfüllt wird, so ersehne ich weiter nichts. Das alles, o Heiliger Geist, geschehe, damit unser liebender Vater im Himmel verherrlicht werde und an mir sein Wohlgefallen habe. Amen.